Unser Predigtext steht heute Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Vorangegangen war die Predigt des Petrus am Pfingsttag, der den großen Heilswillen Gottes noch einmal durch die biblische Geschichte hindurch verfolgt und am Ende zeigt, wie Gott Jesus sendet, der dann ans Kreuz geschlagen wird. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, tut Buße. Und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung auch allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag kamen ungefähr 3000 Menschen hinzu. Auf einer unserer Freizeiten ist es passiert, eigentlich kommt das immer wieder so vor, wir saßen am Abend zusammen, viele aus ganz anderen Gebieten Württembergs oder Deutschlands. Man erzählte etwas von den Gemeinden, aus denen man kommt. Und das war eigentlich belämmernd, bedrückend, was die alles erzählt haben. Wie die Zahl der Gottesdienstbesucher drastisch sinkt, wie die Jugendarbeit eigentlich nicht mehr als christliche zu erkennen ist, wie die Hausbesuche versäumt werden. Und dann erzählen sie, wie sie das bedrückt, wenn sie im Geschäft mit ihren Kollegen über Christliches oder Kirchliches reden, wie da schon gleich das Gelächter losgeht. Und dann sagte einer, glauben Sie, dass das noch lang so gehen kann? Da muss doch der Einfluss der Christen und der Kirche in unserem Land völlig geschwunden sein, in absehbarer Zeit. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur von anderen Gemeinden reden. Wir könnten ja auch von unserer Gemeinde viel von Enttäuschung, von Müdigkeit erzählen und vom eigenen Christenleben. Da schläft doch so viel, da ist doch gar keine Kraft drin. Ich habe dort an diesem Abend zu diesen Leuten gesagt, ich bin voll guter Hoffnung. Die starrten mich ungläubig an. Ich bin voll guter Hoffnung, dass neues Leben kommt, auch in unsere erstarrten Gemeinden und Kirchen, weil Gott Erweckung schenken will. Erweckung, kennen Sie das Wort überhaupt noch? Früher, als man mehr militärisch sprach, da hätte man sagen können, das ist Gottes Wunderwaffe. Heute sagt man vielleicht, das ist Gottes Joker, mit dem Gott reagiert auf die Enttäuschung, die die Christen ihm bereiten. Und das wird ja da erzählt, in jenen Pfingsttagen, wie Gott da plötzlich anfängt zu mobilisieren, zu aktivieren. Erweckung, was meint denn das? Sie denken jetzt vielleicht an einen Langschläfer, den Sie morgens wach rütteln wollen. Doch bei solch einem Schnarchi ist es noch relativ leicht. Mit einem Becher kalten Wassers haben Sie den allemal wieder zum Leben erweckt. Die Bibel redet von einem Friedhof. Da liegen die ausgetrockneten Totengebeine. Das ist ein Bild der Gemeinde Gottes. Und da blutet uns das Herz. Das waren doch einmal Leute, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Das waren doch solche, die gebrannt haben für ihn und ihm dienen wollen. Jetzt liegen sie seit Jahren nur noch da. Keine Aktivität geht mehr von ihnen aus. Auf dem Allianztag in Siegen hat Fritz Hoffmann aus Magdeburg viel Mutmachendes erzählt aus der DDR. Aber dann sagte er, rund um Magdeburg gibt es sonntags viele Kirchen, da wird geläutet. Aber es findet kein Gottesdienst statt, weil sich niemand mehr einfindet. Totengebeine. Dass Gott Macht hat, Totengebeine zum Leben zu erwecken, in der Kraft, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist das große Hoffnungszeichen heute, wo viele bewusste und praktizierende Christen traurig sind über den Zustand, in dem wir alle leben. Wenn wir gerade dieses Lied gesungen haben mit dem Vers, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dann tut uns das weh, wie viele da sitzen, müde und nicken mit dem Kopf, sagen schon recht, schon alles gut und sich nicht mehr aufstöbern lassen, dass sie nicht mehr ahnen, was Gott tut. Weck die tote Christenheit, wie geschieht das? Wir können das an diesen ersten Christen in Jerusalem wieder studieren. Das Erste, was ich Ihnen zeigen kann, ist, das Wort Gottes schlägt durch. Es ist ja oft gefragt worden, wie man heute in der Krise unserer Kirchen neues Leben schaffen kann. Eine Fülle von Aktivitäten und Mobilisierungsprogrammen ist entworfen, viel Geld investiert. Was sind da alles für neue Ideen geboren worden, dass das durch die Zeiten gar nicht viel bewegt hat, ist eigentlich nicht verwunderlich, weil es ja nicht durch Menschenkraft und Witz und Weisheit geht, sondern Gott selbst muss diese Erweckung schaffen. Und sie geht immer durch sein Wort. Es wird immer eine Bibelbewegung sein. Erweckung kann nur sein, wo man die Bibel liest. Was Petrus in seiner Ansprache dort zu den Leuten gesagt hat, ist ja nichts weiter als eine Aneinanderreihung biblischer Aussagen. Das wird der Maßstab sein, an der wir jede Verkündigung zu messen haben. Ich weiß doch auch, wie mir es drum zu tun ist, ob man attraktive Beispiele wählt und eine Sprache, die Menschen heute verstehen. Das mag alles wichtig sein, aber für die Erweckung ist wichtig, dass eine Predigt und eine Verkündigung ihr Zeugnis und ihr Wort, das sie weitersagen, biblisch ist. Da passiert's, dass Petrus die Hand hebt und die Menschen andächtig lauschen. War ja überraschend, dass sie überhaupt zuhörten. Sie hatten sich ja vorher schier halb tot gelacht über diese Apostel und das, was sich ereignet hatte. Sie hatten ihre Witze gerissen. Das Pfingstereignis. Und da hören sie plötzlich andächtig zu und lauschen. Und dieses Wort, das trifft sie im Herzen. Sie sind überführt in ihrem Gewissen. Übrigens ist das immer der Punkt, auf den sich die Verkündigung in jeder Form, in der Evangelisation und im Gespräch richtet. Wir werden uns bemühen, den Menschen auch mit ihren intellektuellen Fragen nahezukommen, aber sie können einen Menschen nur überwinden, indem sie ihn im Gewissen treffen. Und wenn Gott das macht, dass sein Wort im Herzen der Menschen brennt, dann beginnt eine Erweckung. Damit sollten wir rechnen, dass das Wort, das da verkündigt wird, eine Wirkung ausüben will, wie ein Pfeil, der sich tief hineinbohrt. Dass das Wort überwindet und Menschen Schuld vor Augen stellt. Diese Leute standen damals sehr betroffen da, sehr erschüttert, sehr unsicher. Sie müssen sie als er wohlhabende und reiche Leute vorstellen, die sind ja damals eine weite Reise gewandert von allen Erdteilen, als die jüdischen Bürger aus der Weite des Hellenismus damals, um am Fest im Tempel teilzunehmen, diese wohlhabenden Leute sind plötzlich ratlos. Ihr ganzes Denkgebäude fällt zusammen. Sie wissen nicht mehr weiter. Dass solche Dinge passieren heute, das ist wahr. Und dass unser Gott Erweckung schenkt, dass heute das in die Tiefe geht, wenn plötzlich Menschen erkennen, ja, wirklich, an Jesus Christus bin ich schuldig geworden. Ihm habe ich ja mein Leben zugesperrt. Ihn habe ich ja nicht mitwirken lassen. Ich wollte ja mein Leben selber führen. Und ich habe das immer geleugnet, wenn er von meiner Schuld sprach. Ich wollte damit selber fertig werden. Und dann brennt die Schuld, die schlimmste Schuld, dass ich mich sperre gegen den großen Heilswillen Gottes, der in meinem Leben retten will. Was Petrus in seiner Pfingstpredigt da gemacht hat, war eigentlich nur, dass er ihnen, diesen Leuten da, Jesus groß gemacht hat, das Geheimnis der Erweckung. Erzählen Sie weiter viel von der Größe und Schönheit Jesu, von dem, wie er retten kann, wie er Schuld durchstreicht, wie er sich der Elenden und Verzweifelten annimmt. Erzählen Sie es. Und dann kann es Gott schenken, dass das durch die Herzen bohrt. Manche mögen sich spöttisch und lachend abwenden, das macht nichts aus. Immer wieder werden plötzlich manche aufgerüttelt und aufgeschüttelt und werden wach. Was sollen wir denn tun? Das Wort Gottes schlägt durch. Das Zweite, eine Entscheidung wird wichtig. Das ist in der Tat ein Mangel in unserer evangelischen Kirche seit Jahrhunderten, dass wir keine Entscheidung haben. Das einzige Mal, wo wir einen Christen fragen, ist ja bei der Trauung. Und da geht es eigentlich nur um den Ehebund, ob er das vor Gott akzeptieren will. Bei den Konfirmanden, da fragt man auch schon so ein bisschen verdeckt, und das war ja auch so im Chor gebrüllt, nicht gerade das ehrliche Antworten. Bei der Taufe, da setzt man die Paten hin. Warum haben wir eigentlich Angst, eine Entscheidung zu fordern? Ich lernte einen jungen Familienvater aus einem Ort Württembergs kennen, der zum Glauben gekommen war. Er war Sporttrainer dort in einer Vereinsmannschaft. Ein Mann, der richtig von der Welt kam und in einer Zeltevangelisation ergriffen war. Ahnen gar nicht, wie ein Mensch, der von außen kommt, in seinem Leben einen Schnitt machen will. Der will einen Punkt markieren, und zwar öffentlich. Ihr gebt da gar keine Chance in eurer Kirche. Das wollte ich. Ich wollte vortreten und das sagen, damit auch wirklich ich selbst genötigt war, einen Einschnitt in meinem Leben zu machen. Und wissen wir ja, wie viel Vorbehalte und Bedenken da in unserer Mitte sind. Sie brauchen keine Angst haben, wir führen das hier nicht ein. Aber wir wollen darauf achten, dass Petrus ganz klar hier von einer Entscheidung spricht. Tut Buße. Das heißt, kehr um, bekehr dich. Mach in deinem Leben einen tiefen Schnitt. Du musst von der Sünde lassen. Du musst brechen mit den bösen Dingen deines Lebens. Du musst in das neue Leben vor Gott in der Gerechtigkeit eintreten. Jetzt oder nicht. Und da fällt jetzt die Entscheidung, nicht morgen. Ich darf das nicht dauernd vor mir herschieben, sondern jetzt tut Buße, bekehr dich, mach einen Schnitt in deinem Leben. Warum ist eigentlich die Verkündigung und der Ruf zur Bekehrung so verpönt? Steht doch hier, und Jesus sprach doch dauernd davon. Ist das nicht ein Trick des Teufels, dass er Erweckung an der Stelle verhindern kann? Dass wir den Menschen, die wissen und hören, dass eine Änderung nötig ist, den Schritt nicht möglich machen, indem wir es ihnen gar nicht sagen. Jetzt kannst du heraustreten. Jetzt kannst du die Gnade Gottes über deinem Leben annehmen. Jetzt geschieht das, dass du eine neue Kreatur wirst, wenn du zu Jesus kommst, wenn er die alte Schuld deines Lebens durchstreicht. Darum verstehen Sie, wenn wir nachher wieder drüben im Clubzimmer anbieten, die persönliche Aussprache und ein Gespräch, wo Seelsorger gerne mit Ihnen beten, wo Sie sagen, ich möchte einen Schritt tun, ich will aus einer sündigen Sache raus, ich will ein neues Leben mit Jesus beginnen. Eine Entscheidung ist Not, um die kommen wir nicht herum. Eine klare, bewusste Entscheidung, mein Ja ist gefordert. Die Leute damals hätten ja genauso wie wir sagen können, wir sind getauft, die waren ja damals beschnitten, das Bundeszeichen an ihnen vollzogen, wir gehen zur Kirche, dann muss doch alles in Ordnung sein. Nein, wenn ich nicht mit meinem ganzen Leben ihm diene, ist mein Leben verkehrt und falsch. Es braucht mein bewusstes Ja. Ich werde nicht ins Christentum hineingeboren. Es braucht mein Ja. Weg die tote Christenheit. Entscheidung ist nötig. Bewusstes Ja sagen. Dann sagen manche, das steht doch aber auch von der Taufe und das geht ja immer so. Viele, die einen attackieren oder fragen und sagen, du bist ein Verräter an der Sache Jesu, euch fehlt das Geheimnis der Erwachsenentaufe. Und habe ich Ihnen nie verhehlt, dass ich leide an der Praxis der Kindertaufe, wie sie sich in unserer Volkskirche darstellt, wo viele Leute das als Zaubermittel benutzen und meinen, damit hätte man ein Kind in einen Schutz hineingestellt. Leute, die gar nichts verstehen von der persönlichen, bewussten Glaubensentscheidung. Das wollen wir nie verschweigen. Ohne Bekehrung kann ich kein Christ sein. Aber wir wissen auch, dass das Wasser es allein nicht tut. Und ich habe große Bedenken, wenn einer sich zum zweiten Mal taufen lässt. Das Gnadenangebot Gottes in ihrem Leben bleibt gültig. Sie können Ja dazu sagen, auch zu ihrer Kindertaufe. Aber es kommt doch darauf an, dass sie sagen, ich stelle mein Leben unter die Königsherrschaft Jesu. Und ich will das praktizieren, hineingetaucht sein in den Tod Christi und das Alte ist hinweggetan. Genau das will ich. Wenn Sie sich bekehren und sagen, ich möchte mein altes Leben aufgeben und möchte Gott dienen, Schuld bekennen, aussprechen vor Gott, umkehren, das neue Leben ergreifen. Denn nicht das Wasser tut, es ist immer Jesus, der Christus Gottes, der in unserem Leben das Neue wirken will. Und alles kann nur das eine bezeugen und auf dieses eine hinweisen, auf das Wunder der Neugeburt, die Jesus allein schenkt. Darum möchte ich Sie bitten, dass Sie nicht auf äußere Heilsmittel bauen, sondern auf den Glauben fest vertrauen, auf ihn, auf Jesus, der für uns starb am Kreuz und der in seiner neuen Auferstehungskraft in unserem Leben wirken will. Und noch ein letztes. Und dann, also wir sprachen darüber, zuerst über das Wort Gottes schlägt durch und dann eine Entscheidung ist wichtig. Es ist notwendig, wenn wir neues Leben und Erweckung wollen. Und dann, wie geht das dann weiter? Man erwartet, wie jetzt Petrus den Leuten viele Ratschläge gibt. Er müsste doch ihnen Anweisungen geben zur stillen Zeit, die sie halten, wie man richtig betet, wie man ein christliches Leben führt, wie man eine christliche Familie aufbaut. Da müsste doch Unterweisung, Jüngerschulung kommen. Das hat es ja in der ersten Christenheit auch gegeben. Die Apostellehre hat einen wichtigen Platz gehabt. Aber erstaunlich ist ja, dass da bei den Neubekehrten am Pfingsttag gar nicht viel kommt. Mit vielen Worten redet Petrus noch, aber was macht er mit vielen Worten? Er beschwor sie und ermahnte sie, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Zur Gottlosigkeit hin, zur Sünde, zum alten Leben, in dem sie bisher gelaufen sind. Da beschwor er sie. Also das ist ganz wichtig. Petrus rang, dass es eine echte Bekehrung wird. Dass das nicht jetzt bloß so eine fromme Begeisterung wird. Man kann ja im Gottesdienst, vielleicht wären Sie jetzt alle dazu bereit, ein freudiges Hurra für Jesus brüllen. Aber wenn Sie nach Hause kommen, wenn Sie morgen wieder in Ihren Geschäften stehen und das sind unrechte Praktiken, die Sie beenden müssen, das sind Menschen, mit denen Sie sich versöhnen müssen, wenn Ihr Leben neu werden will, wenn Sie Versöhnung Gottes haben will, dann ist es ja schwer. Petrus beschwor Sie, dass Sie sich erretten lassen aus diesem verkehrten Geschlecht, aus diesem Weltlauf heraustreten und ein neues, Gott wohlgefälliges Leben beginnen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Interessant bleibt ja, dass in dieser Pfingstpredigt Petrus den Leuten überhaupt nie erklärt hat, was der Heilige Geist ist. Obwohl viele meinen, es sei heute das Allerwichtigste, über den Heiligen Geist zu reden. Petrus hat es ja am Pfingsttag auch nicht getan. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. Und Gottes Geist will ohne Unterlass wirken. Wir müssen ihn bloß fließen lassen. Wir müssen mit der Sünde brechen, die Hindernisse wegräumen. Gott will. Er drängt sich auf, er wartet mit seinem Geist zu wirken. Und wo der Geist Gottes wirkt, da wird gar nicht vom Heiligen Geist geredet. Achten Sie mal in der Bibel drauf. Der Heilige Geist wird nie das Thema, wo er wirkt. Sondern wird immer Jesus, der Gekreuzigte, das Thema und nichts anderes. Wo der Heilige Geist wirkt, wird Jesus groß stehen, im Mittelpunkt wird angebetet und gepriesen, dann kann der Heilige Geist wirken. Das schenkt er, dass Menschen ihn plötzlich erkennen können, verstehen, was im Wort steht, dass sie ihn anbeten, ihr Leben ihm ausliefern. Und dieser Geist Gottes ist eine Kraft, die unser Leben verändert. Eine Kraft, die plötzlich in verbitterte Herzen Liebe schenkt, die Kraft zur Versöhnung gibt. Die Menschen, die träge und verlottert waren, mobilisiert zum Dienen und zum Hingehen. Dass plötzlich Leute, die bisher nichts wagten, viele andere mitziehen können, weil der Geist Gottes in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinführt und seine Kraft in schwachen Menschen lebendig wird. Und das will Gott heute tun. In einem Feld von toten Gebeinen, in einem Friedhof christlicher Gemeinden und Kirchen. Neues Leben. Gott will sie senden als Träger der Erweckung. Er will durch seinen Geist in ihnen wirken. Und sie sollen ein Bote der Erweckung sein. Wissen Sie, dass in unseren Tagen eine Erweckung geschieht, weltweit, bewegend, wenn wir die Berichte hören, und auch in unserem Land, und auch in unserer Stadt, und auch in unserer Gemeinde. Wir könnten viel erzählen von dem, was geschieht heute, wo Menschen heraustreten, brechen, das neue Leben empfangen. Jetzt öffnen Sie sich für diesen Gott, der seine Christenheit noch nicht aufgegeben hat, sondern der neues Leben will. Erweckung. Amen.